Ja, dann wollen wir einfach pünktlich auch beginnen. Ich darf Sie noch mal recht herzlich im Namen der Grünen Fraktion hier begrüßen. Mein Name ist Uwe Kegerötz. Ich bin entwicklungspolitischer Sprecher für die Grüne Fraktion. Wir wollen uns heute, es haben sich übrigens 60 Leute angemeldet, aber bei diesen Anmeldungszahlen gibt es immer einen Schwund von zwischen 30% und 50%. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden, dass so viele sich zu diesem interessanten Thema hier eingefunden haben. Wir wollen diskutieren über Menschenrechtsverstöße im Rohstoffabbau. Wir haben es betitelt Rechte für Menschen und Regeln für Unternehmen. Sie alle nutzen es, ich auch, Smartphones, Handys, Bildschirme, und die machen uns das Leben sehr viel einfacher und leichter. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass diejenigen, die dafür sorgen, dass die Rohstoffe, die notwendig sind, um diese ganzen elektronischen Geräte bedienen zu können, dass die unter ganz besonderen und schwierigen und unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Und genau deswegen werden auch diese Mineralien, die in diesen elektronischen Geräten drin sind, ganz oft als Konfliktrohstoffe bezeichnet und dies aus sehr gutem Grund. Es gibt bewaffnete Banden. Wer immer auch hinter diesen Banden steht, das können Warlords sein, das können regionale Fürsten sein, das kann aber auch die Zentralregierung, das kann aber auch Kabila selbst sein oder seine Mannen. Die stecken dahinter, betreiben durch den Abbau lukrative Geschäfte und finanzieren damit grausame Bürgerkriege, sklavenähnliche Arbeitsumstände in unsicheren Minen, verbunden mit schweren Menschenrechtsverletzungen, sind an der Tagesordnung. Allein in den letzten 3-4 Jahrzehnten sind mehrere Millionen Menschen im Kongo dadurch ums Leben gekommen, durch diese bürgerkriegsähnlichen Zustände. Das sind diejenigen, die tot sind, diejenigen, die verkrüppelt, verstümmelt oder schwerst traumatisiert sind, sind in der Rechnung nicht mit drin. Bislang konnten wir international keinen gültigen Rechtsrahmen zur Durchsetzung der Menschenrechte und des Umweltschutzes etablieren. Ich habe da immer so ein Auf und Ab der Gefühle. Rentiert sich überhaupt noch, dass wir was machen? Das ist so eine hoffnungslose Situation. Aber es tut sich doch etwas. Und ich glaube, es sind sehr positive Ansätze da, die fortgeführt werden müssen. Die USA, allerdings vor Trump, haben im Rahmen des sogenannten Dodd-Frank-Acts Nachweispflichten für die 4 Konfliktmineralien aus dem Kongo-Becken beschlossen. Die EU hat lange gebraucht, um nachzuziehen. Seit 2017 gibt es eine ähnliche Verordnung, auch für diese 4 Rohstoffe, allerdings nicht mehr regional begrenzt, sondern weltweit. Und aktuell können wir feststellen, dass in Frankreich, Großbritannien und vermutlich auch in der Schweiz demnächst unternehmerische Sorgfaltspflichten in den Produktions- und Abbauländern gesetzlich eingefordert werden. Und was ist in Deutschland? Hier soll im Rahmen des sogenannten NAP, des Nationalen Aktionsplanes, eine Besserung bewirkt werden. Allerdings müssen wir sagen, dieser NAP basiert völlig auf Freiwilligkeit. Er hat einen Passus drin, der sagt, nach 5 Jahren wird er evaluiert. Und wenn die Evaluierung so ausfällt, dass man sagen kann, die Freiwilligkeit bringt nichts, dann wird sich diese Regierung überlegen, gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen. Also da steht nicht drin, dass sie gesetzliche Maßnahmen ergreifen, sondern sie wird überlegen. Und da kommt es, glaube ich, ganz groß auf die politische Ebene, auf die Zivilgesellschaft an, eben den Druck zu erhöhen. Unternehmen stehen unserer Meinung nach definitiv in der Pflicht. Und Gott sei Dank muss man sagen, es gibt immer mehr Unternehmen, die das begreifen und Zukunftsunternehmenspolitik auch im Sinne eines Schutzes von Menschenrechten und Umwelt durchführen. Fortschrittliche Unternehmen, das sind natürlich auch Pioniere und sie zeigen, dass die Lieferkette kann ja, was die Qualität der einzelnen Bestandteile angeht, 100%ig überwacht werden. Jede Schraube im BMW oder im VW hat eine bestimmte Qualität und da garantiert mir der Konzern auch dafür, dass die sitzt. Und die fortschrittlichen Unternehmen sagen jetzt, also wir können das kontrollieren, dann können wir auch Menschenrechte, ökologische Rechte und soziale Rechte kontrollieren. Wir wollen jetzt darüber diskutieren, wer ist dafür zuständig, dass die Menschenrechte in der globalen Lieferkette überhaupt eingehalten werden? Wie und durch wen kann die Einhaltung überhaupt überprüft werden? Wer kann für Menschenrechtsverstöße zur Verantwortung gezogen werden und vor wem? Und deshalb freue ich mich, dass wir heute zwei sehr unterschiedliche Diskussionspartner hier haben. Und ich denke, dass wir hier sehr in einen interessanten Blick auf die Problematik bekommen. Zu meiner Linken darf ich Ihnen vorstellen Herrn Ferdinand Deckeler. Er ist bei BMW für den Einkauf zuständig. Sie haben ja gerade gesagt, das reicht nicht. Für die Nachhaltigkeit des gesamten Einkaufs zuständig und hat in den letzten 7 Jahren versucht, die Lieferketten des Unternehmens sowohl in der Breite als auch in der Tiefe nachhaltiger zu gestalten. Wir haben uns also auch schon getroffen und wir hatten auch schon einen ausführlichen Dialog. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass diesmal ein Vertreter eines Unternehmens hier ist. Oftmals kriegen wir eine Abfuhr und die Unternehmensvertreter kommen nicht. Dann sind wir dann so weit und gehen dann auf die Verbände der Unternehmen zu und die schicken dann ihre geschulten Verbandsvertreter. Auf der rechten Seite sitzt der zweite Diskussionspartner, Herr Prinz Kihangi. Er ist kongolesischer Menschenrechtsanwalt und Experte im Bereich Governance von natürlichen Ressourcen. Er ist auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe Minen, eine Zivilgesellschaft in Nord-Kivu, und er ist Präsident einer Plattform von 16 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch im Bereich der Minen-Governance arbeiten. Wir haben uns im Kongo getroffen, wir haben uns auch gestern getroffen zu einem Gespräch. Die beiden Referenten werden jetzt einfach mal so 7 Minuten ein kurzes Impulsreferat geben. Ich werde genau zuhören, werde mir auch einige Dinge aufschreiben, dann vielleicht noch 1, 2 Nachfragen stellen. Und dann möchte ich, dass Sie sich hier einbringen. Jawohl, können wir so verfahren? Es wurde schon gesagt, wenn Sie sich dann einbringen, bitte so 2 Minuten, keine Co-Referate über längere Zeit. 2 Minuten, 3 Minuten, alles in Ordnung, ja. Aber nicht länger. Nennen Sie kurz Ihren Namen und vielleicht auch die Organisation, von der Sie da sind. Und vor allen Dingen benutzen Sie diese Mikrofone, denn da oben sitzen die Übersetzer, die Dolmetscher, und die hören Sie nur über diese Mikrofone. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Mikrofon wieder aus, denn sobald mehr als 2 Mikrofone an sind, geht das System nicht mehr. Jetzt würde ich Sie bitten, Herr Deckeler, fangen Sie an. Und
Ferdinand Deckeler ist mein Name. Wie gesagt, Herr Kekritz hat schon erwähnt, zuständig für das Nachhaltigkeitsprogramm der BMW Group in der Lieferkette. Und ich möchte Ihnen ganz kurz auf 3 Folien einen Überblick A über das Programm geben und B auch über die Ausrichtung in die Breite und in die Tiefe des Programms. Jetzt dürfte ich Sie bitten, genau. Die erste Folie zeigt wesentliche Felder der Aktivitäten, die wir haben. Auf der linken Seite sehen Sie Aktivitäten, die sehr stark in die Ketten gehen, also bis zu den Rohstoffen. Wir nennen das Lieferketten-Transparenzprojekte oder dann auch unser Engagement in Produkt- oder Rohstoffinitiativen. Und Sie sehen unten in der Mitte diese Due Diligence bei der Lieferantenauswahl. Das ist ein entscheidendes Instrument, um Nachhaltigkeitsthemen in den Beschaffungsprozess zu bringen. Das heißt, wenn wir Waren, Güter und Leistungen einkaufen, dann unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten. Daneben ist es sehr wichtig, dass Sie interne Steuerungsinstrumente haben. Das sehen Sie auf der linken Seite. Das heißt, Sie brauchen Zielsysteme im Unternehmen, weil nicht jeder ist intrinsisch motiviert, diese Dinge umzusetzen, aber jeder ist motiviert, im Rahmen sozusagen seiner Arbeit, wenn er dafür Ziele hat, diese Dinge auch umzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, weil wie in jeder, das heißt mal, größeren Organisation, und wir haben 120.000 Mitarbeiter, finden Sie alle Vertreter mit allen Interessen und allen Ausrichtungen, und deswegen ist Ziele und Zielesystem extrem wichtig. Wir qualifizieren auch sehr, sehr viele Mitarbeiter permanent, aber auch Lieferanten. Wir machen da intensive Schulungsprogramme mit Lieferanten. Und auf der rechten Seite der Folie sehen Sie unsere Standardisierungsaktivitäten, weil wir selbst sind jetzt vielleicht aus deutscher Sicht ein relativ großes Unternehmen, aber wenn Sie sozusagen die Welt anschauen mit ganz vielen, vielen Unternehmen, mit vielen großen, noch viel, viel größeren Unternehmen, können wir da Impulse setzen, wir können Beispiele zeigen, wie es funktionieren kann, Lösungsalternativen anbieten und dann in die Standardisierung bringen, um das zu skalieren. Auf der nächsten Folie sehen Sie jetzt, also es bewusst so gewählt, zeigt die Komplexität, wie bringe ich diese Dinge in den Beschaffungsprozess. Und Sie sehen da auf der linken Seite die klassischen 6 Stufen der Due Diligence, wie sie auch jetzt von der OECD verabschiedet wurden. Und das Entscheidende ist nicht nur, dass Sie diese 6 Schritte irgendwie im Unternehmen umsetzen, sondern, und das sehen Sie oben, dass Sie das in den Beschaffungsprozess bringen. Ja, das heißt, Sie müssen oder Sie können als Unternehmen natürlich Ihre Wirtschaftsmacht, sage ich jetzt mal, oder Ihre wirtschaftliche Stärke nutzen, um auch gewisse Themen dann zu adressieren, wenn Ihre Lieferanten die höchste Aufmerksamkeit haben. Und das ist immer, wenn Sie gewisse Dinge ausschreiben. Also wenn Sie Projekte vergeben und wir vergeben, das sehen Sie hier auch, Projekte sehr langfristig, also wir planen es langfristig. Und nachher, wenn eine Firma beauftragt ist, ist sie normalerweise für 7 bis 8 Jahre, zumindest mal für die erste Serie und dann auch noch mal für das Ersatzteilgeschäft sehr lange beauftragt. Und da haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Instrumente, um Risiken zu identifizieren, auch Maßnahmen, also korrektive Maßnahmen durchzuführen und auch regelmäßig den Fortschritt zu überprüfen. Und auf dem letzten Bild, das ist auch wieder etwas komplexer, sehen Sie unterschiedliche Möglichkeiten, wie man in die Lieferkette gehen kann und auch mit unterschiedlicher Intensität in die Lieferkette gehen kann. Und ganz links sehen Sie im Prinzip, wie wir über unseren direkten Lieferanten, also den wir direkt beauftragen, auch natürlich Anforderungen adressieren, die dann wiederum er umsetzen muss in die Lieferkette. Das heißt, wir gehen erst in die Breite und dann langsam in die Kette, während die nächsten Stufen sofort in der Kette aktiv sind. Das Zweite ist, im Idealfall gibt es gute Zertifizierungen. Ich habe hier das Beispiel Leder, wo Sie für Gerbereien zum Beispiel einen sehr, sehr guten Umwelt- und Sozialstandard haben. Und den können Sie natürlich auch Ihrem direkten Lieferanten geben und sagen, wenn du, und eine Gerberei ist jetzt nicht unser direkter Lieferant, sondern die sind weiter hinten in der Kette, wenn du Leder für uns herstellst, dann nur, oder Ledersitze beispielsweise, dann nur von Gerbereien, die diese hohen Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Und dafür gibt es diese Zertifizierung. Das nächste ist eine Methode, die wird sehr stark auch im Kongo angewendet, für die Konfliktmineralien, also für die 4 Mineralien, die aus einer Region kommen, wo eben Konflikte sind. Das ist dieses Programm, was Sie vorhin erwähnt haben, gibt es seit einigen Jahren. Grundlage war der Dodd-Frank Act und die Responsible Business Alliance und da eine Unterorganisation, die Responsible Mineral Initiative, fährt hier seit vielen Jahren ein Programm, an dem wir uns eben aktiv beteiligen. Die nächste Stufe ist, da ist die Voraussetzung, Sie haben einen Minenbetrieb, der, und meistens sind es größere Konzerne, die jetzt auch in Richtung Nachhaltigkeit sich mehr engagieren wollen, die kontaktieren uns dann, in dem Fall war das Codelco, einer der weltgrößten Kupferminenbetreiber, wo wir jetzt versuchen, direkt mit Codelco, aber auch mit der dazwischenliegenden Lieferkette Transparenz reinzubringen, schauen, wo sind die Problemfelder, wie kann man die Problemfelder angehen. Da sind wir gerade dabei, eben die Transparenz herzustellen, von zum Beispiel einem Kabelbaum, der bei uns im Auto verbaut wird, bis zur Mine runter.
Ist das ein Chinese?
Es ist ein chilenisches Unternehmen. Halbstaatliches Unternehmen und ist da gerade sehr bemüht. Das nächste ist noch mal intensiver. Da haben wir jetzt seit 2012 sind wir dran, für Aluminium einen Standard zu entwickeln. Den können Sie sich ähnlich vorstellen wie den FSC-Standard. Also wenn Sie heute Holz einkaufen oder Holzprodukte und die sind FSC-zertifiziert, hier ist das Ziel, für Aluminium genau dasselbe zu machen. Da sind wir mittlerweile sehr, sehr weit, haben uns da über viele Jahre engagiert, auch im Vorstand dieser Initiative, damit dieser Standard eben auch zur Umsetzung kommt. Und die Umsetzung startet jetzt gerade. Also Sie werden in den nächsten Jahren von vielen Unternehmen diese Labels dann sehen. Und wir schauen auch, dass wirklich die Qualität und die Überprüfbarkeit dieser Labels auch sehr, sehr gut ist. Und dann haben wir noch auch was sehr Interessantes. Es gibt Minen, da können wir das aufgrund der wirtschaftlichen Konstellation ganz gut auch Direktverträge mit Minen machen. Das nennen wir dann Beistellung. Das heißt, wir beziehen von einer Mine direkt den Rohstoff und geben den unten dann wieder in die Lieferkette bei. Also wir treten quasi als Zwischenhändler auf. Dadurch sichern wir einmal, können wir die Nachhaltigkeit verbessern und dort auch Aktivitäten mit den Minen direkt machen. Wir haben aber auch, und das ist auch wichtig aus wirtschaftlicher Sicht, die Möglichkeit, uns Liefermengen abzusichern. Also da geht es nicht so sehr darum, dass wir jetzt wirtschaftlich verhandeln, sondern da geht es darum, dass wir Flexibilitäten haben in den Mengen, die wir von gewissen Rohstoffen benötigen. Wir probieren das aktuell auch für Kobalt. Da ist es schwieriger, weil der Preis sehr volatil momentan ist. Das funktioniert immer relativ gut dann, wenn Sie über einen längeren Zeitraum stabile Preise haben, dann ist auch mal eine Mine bereit, direkt mit Ihnen Verträge zu machen. Und das Letzte, die letzte Aktivität, das ist die intensivste, die geht über mehrere Jahre. Meistens sind es Entwicklungsprojekte, die wir da initiieren. Wir haben zwei Beispiele vielleicht hierzu. Wir haben das, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht für KENAF. KENAF ist eine Naturfaser aus Bangladesch, wo wir über 3 Jahre ein Projekt gemacht haben. Und wir haben jetzt nach 1,5 Jahre Vorbereitungszeit ein Projekt gestartet, was wir letzte Woche kommuniziert haben zum Thema Kobalt im Kongo in einer Region, wo wir jetzt ein Entwicklungsprojekt gemeinsam mit Partnern, die sehen Sie hier auf der Folie ein bisschen klein, aber da konnten wir Samsung gewinnen und BASF und auch die GIZ, dass wir da über 3 Jahre jetzt versuchen, den artisanalen Bergbau, ich nenne es jetzt mal, zu professionalisieren, das heißt, die Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheitsbedingungen zu verbessern, auch, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, die Einkommenssituation abzusichern und durch diese ganze Aktivität natürlich auch die Umwelt und vor allem die Sozialstandards dort langfristig zu sichern. Und mit diesen Ergebnissen wollen wir dann eben wieder in die Skalierung gehen, wenn es erfolgreich ist, und zeigen, was ist möglich. Ja, das wäre jetzt so ganz knapp zusammengefasst unser Programm. Ich hoffe, ich habe die Zeit nicht zu sehr überschritten.
Nein, wunderbar, herzlichen Dank. Also, aber Ihr Vortrag reizt mich zu einer Frage. Ja. Sie sagen, Sie sind im Bereich Nachhaltigkeit aktiv. Das finden wir gut. Und das, was Sie dargestellt haben, ist auch überzeugend für mich. Ich war aber in so vielen Betrieben. Und da weiß ich, da kommt es oftmals zu extremen Spannungen zwischen dem Einkäufer und dem CSR-Manager. Jetzt sind Sie Einkäufer, Sie haben aber auch eine CSR-Abteilung. Wie ist denn da die Relation zueinander? Und wie steht denn eigentlich der Vorstand zu diesem Projekt? Und was sagen denn Ihre Aktionäre dazu? Und können Sie vielleicht auch noch ganz kurz noch erwähnen, wie schaut es denn insgesamt in der deutschen Automobillandschaft aus? Was macht VW, Audi, Porsche?
Also zum einen, Sie können mich hören, ja. Zum einen, die erste Frage, dieser Konflikt, den ein Einkäufer hat oder generell Personen, die im CSR-Bereich sind. Das sind generell keine Konflikte, das sind vielleicht Zielkonflikte. Ja, weil Sie normalerweise Einkäufer haben, die fokussieren sehr stark auf Preis, Qualität, Flexibilität. Und da ist es die Kunst, Nachhaltigkeitsaspekte in diese, da jetzt mal, Entscheidungsthemen mit reinzubringen. Und das ist das, was eine meiner Hauptaufgaben ist, in unserem Programm, also in unserem Nachhaltigkeitsprogramm, die Themen und auch die Tools, die dann der Einkäufer anzuwenden hat, in den Beschaffungsprozess mit reinzubringen. Und die Standortnachhaltigkeit beispielsweise unserer Lieferanten, das heißt die Umwelt- und Sozialstandards, die geben wir vor, also von der zentralen Nachhaltigkeitsstelle. Und der Einkäufer kann nur dann vergeben an einen Lieferanten, wenn dieser die Nachhaltigkeitsstandards einhält. Und das überprüfen wir mit unterschiedlichen Mitteln, die Sie vorhin auf der Folie gesehen haben. Also flächendeckend machen wir das mit einem Online-Assessment, wo der Lieferant Dokumente, Zertifikate, auch Umweltstandards, Zertifikate, Policies hochladen muss. Die werden von Externen validiert. Und es wird aber auch, und das ist ein sehr, sehr starkes Signal, wir fordern von den Firmen, die mehr wie 500 Mitarbeiter haben, eine öffentliche Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit. Und das fordert bei uns der Einkäufer ein. Und ich kann Ihnen vielleicht sagen, es ist so, je länger Sie sozusagen mit Einkäufern an diesen Themen arbeiten, desto mehr verstehen Sie auch die Themen und die Notwendigkeit der Themen. Und die Kunst ist es, die zum richtigen Zeitpunkt in den Beschaffungsprozess zu integrieren. Und dann haben Sie da auch wenig Konflikte, also zumindest bei uns. Ja, wenn Sie das als Insellösung fahren und immer wieder sozusagen nicht über die Prozesse auf den Einkäufer zukommen, dann kommen genau die Probleme zustande. Das Zweite? Oder?
Ja, gut. Wie schaut es in der Automobilindustrie ganz kurz nach?
Genau. In der Automobilindustrie insgesamt ist es so, dass wir seit ungefähr 2 Jahren auch feststellen, dass andere Unternehmen verstärkt Aktivitäten haben. Wir sind sehr stark in Verbänden und in Initiativen, wo wir lange Zeit noch ein bisschen alleine waren mit unserem Ansatz, auch mit unseren Produkten, mit dem i3. Aber wir merken jetzt, dass vielleicht auch durch unsere Aktivitäten, aber auch durch, sei es mal, die Zivilgesellschaft durch Studien wie zum Beispiel von Amnesty International, da mehr Bewegung reinkommt. Und wir haben beispielsweise in einer europäischen Initiative gefordert, die wesentlichen Dinge sind dort Top-Management-Commitment, also das Top-Management muss zu diesen Themen stehen, da müssen auch Statements kommen, da müssen Aussagen kommen, da muss die Bereitschaft kommen, auch über diese Dinge zu reden. Das Zweite ist eben diese Prozessintegration in den Beschaffungsprozess. Und das Dritte ist, sich um wesentliche Rohstoffe zu kümmern. Und da haben wir auch sehr stark getrieben, dass es jetzt eine Studie gibt seit Anfang des Jahres, wo die wichtigsten Rohstoffe der Elektronikindustrie und der Automobilindustrie zusammen gefasst wurden und Umwelt- und Sozialaspekte dadurch leuchtet wurden. Und daran arbeiten wir jetzt gemeinsam. Aber es ist, ja, also je mehr Sie standardisieren wollen und je mehr Sie abholen wollen, desto langsamer wird es natürlich, aber desto mehr Druck bekommen Sie auch.
Ja, herzlichen Dank. Ja, jetzt schauen wir mal weg von dem Industriestandort Deutschland, gehen nach in den Kongo. Dort sind Sie als Menschenrechtsaktivist und Anwalt aktiv, mit viel Erfahrung auf dem Gebiet. Ich will Ihnen jetzt keine Eingangsfrage stellen, sondern Ihnen einfach mal die Möglichkeit geben, das Thema aus Ihrer Sicht zu beleuchten und uns die wichtigsten Punkte, die Sie für wichtig halten, uns zu erklären. Dankeschön.
Oui, merci, Monsieur le Modérateur. Également merci à la Fondation de nous avoir invités à ces échanges ici à Berlin. Je n'ai pas cessé de remercier les organisateurs parce que j'ai toujours été convaincu que c'est lorsque nos problèmes sont connus des autres qu'il y a beaucoup plus de chances de trouver solution à nos problèmes. Et donc j'ai la ferme conviction que après ces échanges, certainement qu'il y aurait un pas qui serait marqué vers des solutions probables à la crise que nous connaissons dans mon pays. En fait, la République démocratique du Congo, c'est un pays riche en ressources naturelles. Des informations même circulent que c'est un scandale géologique. Cependant, nous sommes en train de vivre un contraste d'abondance des richesses et pauvreté des populations. Un pays riche, mais aux populations pauvres. Et nous sommes arrivés à une conclusion selon laquelle les minéraux qu'il y a dans notre pays constituent une malédiction pour le peuple. Parce que ces minéraux sont devenus la source principale de tous les conflits. C'est parmi les raisons qui justifient l'instabilité de la région. Des gens veulent avoir accès à cette richesse et pour y avoir accès, soit ils utilisent des groupes armés. Ils amènent des armes et munitions qui donnent aux jeunes gens. Les jeunes gens déstabilisent la région, on fait couler du sang innocent. Dans ces zones minières et dans ces conflits, on enregistre beaucoup de femmes violées et on voit que beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école suite au conflit ou parce que l'exploitation n'est pas réglementée. Ce qui fait que certains enfants quittent l'école, ils vont dans les mines. C'est devenu en fait une catastrophe. Certainement qu'il y a la présence de multinationales au pays, mais la plupart de ces entreprises, de ces multinationales, ne respectent pas la législation minière congolaise. Et même toutes ces normes internationales sont violées par le multinational. Vous allez constater que même il y a des entreprises dans des zones précises, mais dans ces zones, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'énergie électrique. Et pourtant, les entreprises disent que nous sommes en train de financer et de développer ces entités-là. Dans ces zones, on enregistre des conflits. Conflits entre les entreprises ou les multinationales, avec d'une part les communautés locales, parce que les communautés locales ne se retrouvent pas dans les activités de ces entreprises. Les communautés locales sont en train de voir comment leur environnement est en train d'être détruit par les activités minières. Et il va arriver un moment où les entreprises vont quitter et vont abandonner les communautés avec un sol impropre à l'agriculture. On voudrait bien faire l'agriculture, mais les activités minières qui ne sont pas contrôlées détruisent les sols et les sols ne peuvent plus produire du point de vue agricole. Cela se justifie par le fait que les entreprises commencent leurs activités sans avoir au préalable élaboré l'étude d'impact environnemental et social. On voit des entreprises venir, commencer leurs activités, on coupe les arbres, on détruit les rivières, et à chaque fois que nous, de la société civile, nous dénonçons de tels cas, nous sommes arrêtés. Arrêtés par la complicité des entreprises avec les services de sécurité et de renseignement du gouvernement. C'est le gouvernement qui défend les entreprises contre son peuple. Beaucoup de défenseurs des droits humains ont déjà été arrêtés et détenus sous pression des entreprises. Et c'est vrai, il y a déjà eu beaucoup d'initiatives, que ce soit au niveau régional, au niveau international. Au niveau, par exemple, régional, nous avons la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, qui a institué un mécanisme qu'on appelle mécanisme de certification régionale. Que donc, tout minerai qui quitte la zone doit avoir un certificat. Un certificat qui atteste que ce sont des minerais qui ont été produits dans des zones sécurisées et ce sont des minerais dits minerais propres à la consommation. Mais c'est pas toujours vrai parce que les minerais sont extraits dans des zones où il y a des conflits, dans des zones où il y a des groupes armés, dans des zones où il y a les éléments des forces armées qui ne sont pas contrôlés. On fait couler du sang dans ces zones-là. Alors, si nous revenons à la question des responsabilités, ceux-là qui extraient les minerais dans des conditions qui violent les droits humains et ceux-là qui utilisent les téléphones qui sont produits grâce à ces minerais produits dans des conditions qui font couler du sang, qui est responsable? C'est vrai, la responsabilité, la première, revient à celui-là qui extrait dans des conditions inacceptables, des violations des droits humains. Mais nous qui achetons et utilisons les téléphones produits grâce aux matières premières produites dans des conditions de violation des droits de l'homme, c'est que quelque part aussi notre responsabilité est engagée. Parce que c'est avec l'argent que nous achetons ces téléphones que nous alimentons ces conflits. Nous renforçons les capacités de ceux-là qui vont extraire ces minerais dans des conditions qui violent les droits humains. Pire encore, nous nous plaignons du fait que notre environnement est en train d'être détruit. Parce que, comme je le disais tantôt, il n'y a pas d'étude d'impact environnemental. C'est vrai, ici nous sommes avec des écologistes. Je crois que c'est une bonne affaire que les écologistes s'impliquent assez suffisamment. Parce que la forêt de la RDC, je crois que c'est la deuxième après l'Amazonie. Mais c'est une forêt qui est en train d'être détruite suite aux activités minières. Des entreprises qui gagnent de l'argent, oui, mais qui vont créer une catastrophe dans l'avenir. La catastrophe qui va affecter l'humanité tout entière. Est-ce que nous avons intérêt à privilégier ces intérêts des multinationales et détruire l'intérêt commun de l'humanité? Du point de vue développement, il n'y a pas de développement. Chez moi, dans mon petit village, mon territoire de Walikale, en province du Nord Kivu, c'est le plus grand territoire et le plus riche. C'est un territoire minier. Mais si vous allez chez moi au village, vous n'allez pas trouver d'école, vous n'allez pas trouver d'hôpitaux, et il n'y a pas de route pour arriver dans mon village. Et pourtant, je suis dans un territoire riche en ressources naturelles. Même dans les discussions à l'OCDE, on n'a pas cessé de parler des Bissiers, c'est dans mon territoire. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ces initiatives? Il y a eu le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence raisonnable, et BMW en a parlé. Le devoir de diligence raisonnable. Au-delà de ce devoir de diligence raisonnable, il y a eu la loi Dodd-Frank qui est intervenue en 2010, votée et adoptée au niveau du Congrès et Sénat américain. La loi Dodd-Frank. La loi Dodd-Frank, je m'excuse, qui est venue couper les liens entre les conflits qui se visent dans la région et l'exploitation des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Est-ce pour autant qu'il n'y a plus de conflits armés alimentés par les minéraux? Aujourd'hui, nous avons la législation européenne. Mais c'est vrai, beaucoup d'initiatives, mais quels en sont les résultats? Où est-ce que nous en sommes arrivés? Est-ce qu'il y a développement dans ces zones-là? Est-ce qu'on est en train de respecter les droits de l'homme? Est-ce qu'on respecte les normes environnementales? Jusque-là, le bilan ou les résultats est tellement critique. Ce qui peut justifier cela, c'est que la plupart de toutes ces initiatives n'ont pas de caractère contraignant. Ce sont des initiatives volontaristes que donc on demande aux entreprises d'avoir la bonne volonté de respecter ces normes, et là je ne pense pas qu'on peut qualifier ça de normes ou de lois ou de législations. Ce sont c'est le moral en fait qui est exigé, qui est demandé, la bonne foi. Or, est-ce que dans les affaires, on a besoin de la bonne foi? Les gens qui cherchent de l'argent ont besoin de la bonne foi. C'est vrai, on se réfère à l'éthique, mais dans les affaires, on fait les affaires. Les entreprises ne viennent pas pour évangéliser la bonne nouvelle. Non, c'est pour gagner de l'argent. Et au plus, gagner le maximum possible sans rien dépenser. Et donc, notre vœu serait que vous puissiez aider ces peuples qui sont dans ces zones riches en ressources naturelles à voir leurs conditions être améliorées et que ces richesses puissent réellement profiter au développement de ces communautés. J'ai dit.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt doch einen tiefen Einblick über die Verhältnisse vor Ort bekommen. Es ist einfach frustrierend. Das sehe ich auch so. Und gerade unter dem Aspekt, dass Kongo definitiv eines der reichsten Länder dieser Erde ist. Wenn wir nur die Bodenschätze anschauen, wenn wir die Bodenfruchtbarkeit uns anschauen, die Natur, die Vielfalt, die Diversität, das ist eigentlich sehr traurig. Ich habe ja den Kongo besucht Ende August, Anfang September, und da konnte ich bei meiner Reise feststellen, dass es im Kongo ganz hervorragende Gesetze gibt. Ja, gerade in Bezug auf Landgrabbing und Palmölplantagen. Also die Gesetze sind da, aber man hat uns immer erklärt, was helfen Gesetze, wenn sie nicht umgesetzt werden. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Sicherlich ist die internationale Gemeinschaft gefordert, hier ihren Beitrag zu leisten. Aber ich bin jetzt nicht in der Lage, irgendwie konkrete Vorschläge zu machen. Ich würde mich da auch zurückhalten. Was Sie gesagt haben, ist schon interessant. Die Multis, also die multinational agierenden Konzerne, ignorieren kongolesisches Recht. Das ist das eine. Und was Sie noch gesagt haben, die Erze, die ja letztendlich die Ursache der Instabilität sind, Ursache für die massiven Menschenrechtsverletzungen, die werden in Zukunft ja noch mehr nachgefragt werden. Wir haben auf der ganzen Welt einen Trend zur Digitalisierung, Industrie 4.0. Wir haben die Elektromobilität im Kommen. Das heißt, die Nachfrage nach Erzen wird ja dramatisch steigen. Sehen Sie darin eine Erhöhung der Gefahren für den Kongo? Oder sagen Sie sich, ja, wenn die immer intensiver um diese Erze streiten, haben wir aber natürlich auch einen Hebel, besser auswählen zu können und nur noch die Firmen reinzulassen, die tatsächlich auch sich an kongolesisches Recht und internationales Recht, Menschenrecht, Umweltrecht und so weiter halten. Wie sehen Sie das?
C'est vrai que au Congo, nous avons besoin de la présence des entreprises, des multinationales, parce que ça fait un temps que on est impliqué dans l'exploitation minière artisanale, mais cette exploitation artisanale ne peut jamais nous donner le développement. C'est juste pour des questions de survie qu'on s'adonne à l'exploitation artisanale. Les membres des communautés s'organisent en coopérative pour chercher à manger, mais on ne va pas demander aux exploitants miniers artisanaux de nous construire une route. On ne va pas non plus demander à ces artisanaux de nous construire des écoles ou des hôpitaux. C'est pour juste des questions de survie. Que donc, nous avons tellement besoin des entreprises. Mais il s'agit de quelle entreprise? Est-ce ces entreprises telles que nous sommes en train de les voir aujourd'hui qui viennent, qui utilisent les forces armées de la République pour matraquer les populations? Non. Est-ce ces entreprises qui viennent, qui détruisent l'environnement? Ah non. Alors, il y aura toujours cette demande. Et au Congo, je crois, il y a 4 jours qu'on a proclamé, on a qualifié le cobalt de minerai stratégique pour le Congo. Et c'est vrai, il y a cette demande et qui va s'accroître. Mais dans les zones où il y a du cobalt, notamment au Katanga, à Kolwezi, nous y avons organisé la 3e conférence minière de la RDC, mais déjà au niveau du Katanga, partant de l'expérience de l'Est, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Maniema, déjà ça fait peur au Katanga. On se dit, est-ce l'expérience malheureuse que nous sommes en train de connaître au Nord Kivu, au Sud Kivu, ne sera pas la même expérience dans le Katanga, où on veut exploiter le cobalt? C'est vrai, la demande sera grande, mais devant aussi un gouvernement faible, où la gouvernance est très faible et très critique. Même s'il y a de bonnes initiatives au niveau international, mais si au niveau du pays, la gouvernance n'est pas bonne, ça va toujours nous compliquer. Parce que nous avons des dirigeants qui sont prêts pour la corruption, ils sont suffisamment corrompus. Il y a l'impunité qui règne dans le pays. Même si on a attrapé quelqu'un qui serait corrompu, on ne sait pas le sanctionner parce que même la justice est corrompue. Voilà pourquoi nous sommes en train de croire que les élections pourraient nous aider à changer cette gouvernance-là. Et si les initiatives, les organisations internationales ou les multinationales venaient dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Il nous faut des gouvernants responsables qui ont le sens des redevabilités, qui savent que ils ont des responsabilités vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis du peuple, et qu'ils sont prêts et engagés à défendre le peuple, à voir l'intérêt général, parce que la plupart de ceux qui sont là, ils ne voient que leurs intérêts propres à eux, mais ils ne voient pas l'intérêt général. Et quand nous dénonçons cela, nous sommes arrêtés, nous sommes détenus. Que donc, les multinationales sont les bienvenues si elles vont respecter le peuple et si elles ont respecté notre environnement, parce que nous avons besoin de notre environnement. On peut même accepter de vivre pauvre, mais dans un environnement sain. Si nous avons nos arbres, nous avons nos rivières, je crois que ça nous suffit. Mais s'il y a des initiatives qui peuvent nous aider à être développées, je crois que ces initiatives sont les bienvenues.
Ja, aber jetzt nochmal ein Teil meiner Frage zurückkommend. Haben Sie im Kongo schon die erhöhte Nachfrage nach Erzen gespürt? Können Sie das konkretisieren? Haben Sie da Verbesserungen oder Verschlechterungen aufgrund der erhöhten Nachfrage festgestellt? Oder ist es eigentlich so geblieben wie bisher?
Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grandes avancées. Il n'y a pas de grandes avancées. C'est vrai, il y a des demandes, il y a aussi des initiatives qui veulent nous aider à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, mais on n'avance pas trop. On n'avance pas trop. Et si on ne reste pas sur place, c'est que nous sommes en train de reculer. Mais l'impression, c'est pas que nous sommes en train d'avancer. Parce que les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que nous avons décriés, que nous avons dénoncés hier, sont les mêmes jusqu'aujourd'hui. Et pour votre information, le mois de juin, la société civile a porté plainte contre une multinationale qu'on appelle Alpha Mine BC Mining. La société civile, après avoir constaté que la société s'est rendue coupable de beaucoup de violations des droits, nous avons porté plainte auprès du parquet général au Nord Kivu. Et deux mois après, les victimes des violations, qui sont au nombre de 310, ont également porté plainte contre la même société. Ça fait 310 plaintes, plus la plainte de la société civile contre la société Alpha Mine BC Mining. Que donc la situation ne s'améliore pas. Elle ne s'améliore pas. Il y a, c'est vrai, la loi Dodd-Frank, mais la loi Dodd-Frank qui visait à couper les liens entre les conflits qui sévissent dans la région et l'exploitation des ressources naturelles, c'est vrai, au début, on a essayé de réduire les tensions et les conflits parce que les groupes armés ne trouvaient plus les marchés où ils pouvaient vendre les minéraux, même s'ils pouvaient avoir le contrôle des zones minières. Mais par rapport à la question des développements, il n'y a toujours pas des avancées par rapport au développement. Que donc les conditions dans lesquelles vivent les populations sont les mêmes. Et même s'il y a une forte demande de minéraux, c'est vrai, il y a des statistiques qui démontrent que la demande évolue, il y a une forte demande, il y a un fort degré, un taux élevé d'exportation, il y a de l'argent qui entre dans les caisses de l'État, mais de l'argent qui n'a pas d'impact sur le plan de développement des communautés. Que donc les gens gagnent de l'argent, ils gardent pour eux. Et c'est vrai, les entreprises aussi se trouvent être dans une difficulté. Lorsque l'entreprise paie toutes ses taxes, l'entreprise paie tous ses impôts. Je crois qu'elle devait se limiter à cela. Mais comme il n'y a pas d'impact de ces impôts et de ces taxes, les communautés ont l'impression comme si les entreprises ne font absolument rien. Et c'est parce que la gouvernance n'est pas bonne. Que donc, il n'y a pas beaucoup plus d'avancées, surtout que la loi Dodd-Frank, quand elle est arrivée, elle n'avait pas tenu compte de mesures d'accompagnement de la loi. C'est une loi qui est venue tomber sur les têtes des gens, on a été surpris. C'est pourquoi même partant de l'expérience de la loi Dodd-Frank, au niveau européen, on a pensé qu'il fallait avoir la législation européenne qui, plus ou moins, donne l'impression d'avoir des mesures d'accompagnement ou de mise en œuvre. Donc, elle pourra entrer en vigueur en 2021, mais dans l'entretemps, aujourd'hui, on s'est dit, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avant que la loi ne puisse entrer en vigueur?
Ja, herzlichen Dank. Herr Gegeler, Sie haben jetzt ganz vieles gehört, wo die Probleme im Land sind, im Kongo. Und Sie haben ja auch auf Ihrer Folie dargestellt, dass Sie immer mehr auf Rohstoffe angewiesen sind. Sie sind auch auf Kobalt angewiesen und Sie wollen im Kongo Kobalt abbauen. Und soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist da auch so ein Modellprojekt mit GIZ, BASF und anderen Samsung geplant. Könnten Sie uns mal kurz diese, ist es GIZ oder GIZIS?
GIZIS.
IS. Und ich frage deshalb nach, weil GIZ würden Sie als Steuerzahler zahlen, GIZIS zahlt BMW selbst. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Gut, also erklären Sie uns doch mal, wie dieser Versuch oder dieses Experiment oder dieser Ansatz ausschaut im Detail, wie Sie das evaluieren, welche Transparenz Sie haben, wie inwieweit vor Ort tatsächlich auch die Zivilgesellschaft eingebunden ist, vielleicht auch die Kleinschürfer, aber die Vertretungen der Kleinschürfer eher. Herr Gegeler.
Also ich, vielleicht hole ich nochmal ein klein bisschen weiter aus zum Thema Kobalt. Also wir haben zu Recht eine sehr, sehr starke Nachfrage, haben Sie schon festgestellt, nach Kobalt. Und wir haben momentan, also wir haben viele Bemühungen unternommen, um die Transparenz herzustellen. Also beziehen wir tatsächlich aus diesen Regionen Kobalt, was dann in unsere Batterien ins Produkt reinkommt. Und alleine diese Bemühungen, also beziehen wir tatsächlich daher, sind wir betroffen oder nicht, ist sehr, sehr schwierig und erfordert permanent einen relativ hohen Zeitaufwand, weil Kobalt ein Erz ist, was irgendwann die Nachvollziehbarkeit erschwert. Das heißt, Sie haben irgendwann einen Schmelzprozess dazwischen und Beimischung und dann können Sie es nicht zu 100% sicherstellen. Wir haben aktuell die Minen veröffentlicht, von denen wir Kobalt beziehen. Und wir haben vier Handlungsstränge und dieser Handlungsstrang, den ich jetzt gleich kurz genauer skizzieren werde, ist eben dieses Vor-Ort-Projekt. Sie sehen es auch oben auf der Folie. Das ist der zweite Handlungsstrang, wo wir bewusst versuchen, jetzt in einer Region, die auch vorhin schon erwähnt wurde, diesen artisanalen Bergbau zu professionalisieren. Also wir haben auch schon andere Projekte in anderen Ländern gemacht und immer eine wesentliche Ursache ist, auch vorhin schon angesprochen, ist die Korruption, ist aber auch mangelnde Möglichkeit oder Zugang zur Bildung und, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit, momentan auch ohne Bildung etwas Geld zu verdienen, indem ich das unter menschenunwürdigen Bedingungen mache, eben in dem artisanalen Bergbau. Und da verfolgen wir jetzt das Ziel mit diesem Projekt innerhalb der nächsten 3 Jahre, einen stabilen Rahmen zu setzen für diesen Kleinbergbau, dass man dort unter Einhaltung von hohen Umwelt- und Sozialstandards eben diesen Kleinbergbau betreiben kann, weil es sind ungefähr nach unserer Einschätzung jetzt alleine in dieser Region ungefähr 1 Million Menschen auch abhängig, finanziell abhängig von diesem Bergbau. Und parallel, und das ist auch wichtig, haben wir auch die Unterstützung lokaler Gemeinden in diesem Projekt mit drin. Das heißt, auch die Infrastruktur, wir stimmen uns da auch mit der lokalen Politik in der Region ab. Und wir haben alleine jetzt ungefähr 1,5 Jahre Planung gehabt in diesem Projekt, um auch eine Region und in dem Fall auch eine Kooperative zu finden, wo man so ein Projekt umsetzen kann. Also das zeigt schon die Schwierigkeiten, die man hat. Also man kann da nicht einfach sagen, jetzt mache ich mal ein Projekt im Kongo und frage noch 3, 4, die da vielleicht gerne mitmachen und dann gehe ich da rein, sondern in anderen Projekten haben wir auch schon gesehen, da braucht man sehr, sehr viel Vorbereitung. Und was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, ist, dass wir zeigen können, funktioniert das, funktioniert artisanaler Bergbau, funktioniert sozusagen auch, dass Wertschöpfung durch viele Menschen im Kongo erbracht wird unter Einhaltung eben dieser sozialen Umweltstandards und kann ich das unter Umständen auch noch skalieren. Wir wissen aber auch, es gibt diesen klassischen Bergbau oder den industriellen Bergbau und da sind wir momentan so, dass wir bewusst auch in Regionen gehen, wo die sozialen Umweltstandards eingehalten werden, auch in Regionen wie Australien oder andere, weil wir können momentan nicht absichern, dass wir aus dem Kongo nachhaltiges, abgebautes Kobalt beziehen. Aber wir wollen Wege aufzeigen, wir wollen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, dass man es hoffentlich mittelfristig tun kann. Und genau die Dinge, die Sie auch angesprochen haben, hoffen wir, dass wir da einen Ansatz, ein Pilotprojekt haben. Vielleicht noch zu den beiden anderen Ansätzen, die wir auch als wichtig erachten, ist, wir sensibilisieren, wir gehen da sehr intensiv mit unseren direkten Lieferanten, die uns die Zellen liefern für die Batterien, auch in die Gespräche und eben auch in die Kette, die dazwischen ist. Auch wichtig zu wissen, der größte Teil dieser ganzen Wertströme bei den Batterien geht über China. Das heißt, Sie müssen mit chinesischen Organisationen sprechen, Sie müssen mit chinesischen Hütten, Schmelzen sprechen, alle müssen Sie mit reinbringen. Und das versuchen wir auch im Rahmen von industrieübergreifenden Initiativen, wo wir da auch sehr, sehr engagiert sind, weil wir wissen, ohne dass eine Bereitschaft von China mit dabei ist, werden sie die gesamte Kette nicht transparent und auch nicht nachhaltig hinbekommen. Vielleicht das so ganz grob als Rahmen.
Ja, Sie haben gesagt, Sie wollen einen stabilen Rahmen schaffen. Und so ein stabiler Rahmen kann dann natürlich nur dann funktionieren, wenn Sie auch Selbstverpflichtungen eingehen. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage, wer Ihnen eigentlich nicht gedient, wenn diese Selbstverpflichtungen auch gesetzlich geregelt würden, zum Beispiel über einen nationalen Aktionsplan. Wie stehen Sie denn zu dem nationalen Aktionsplan, wie er zurzeit ist, der da sagt, alles freiwillig, keine gesetzlichen Regelungen? Gleichzeitig mehren sich ja die Stimmen international auf europäischer Ebene, dass wir doch gesetzliche Regelungen brauchen.
Also 2 Dinge. Wir sind sehr stark engagiert im Rahmen des nationalen Aktionsplans, um auch zu verstehen, warum er jetzt so funktioniert. Wir sind auch betroffen von Regulierungen, gesetzlichen Regulierungen, wie dem UK Modern Slavery Act beispielsweise, oder auch anderen. Und wir sehen, dass es Handlungsbedarf gibt. Die Schwierigkeit, die wir momentan sehen, ist, dass Sie haben die Freiwilligkeit und Sie haben Gesetze. Und es gibt aktuell schon Gesetze, wo wir auch diese Wirksamkeit vermissen. Also das, was gerade auch beschrieben wurde zum Dodd-Frank Act, das ist eine Regulierung, die hat viel in Gang gebracht, aber sie hat meiner Ansicht nach und auch bestätigt wurde es gerade eben, für die Menschen im Kongo selbst noch nicht viel bewirkt. Also man weiß jetzt zwar schon, dass die ganzen Schmelzen, die diese Konfliktmineralien verarbeiten, nachweisen können, dass sie aus der Region kommen oder nicht. Ja? Aber das heißt noch nicht, dass in der Region eine Verbesserung eintritt. Und ich glaube, das Entscheidende ist, eine Kombination aus gesetzlicher Regulierung und aber auch der Möglichkeit für Unternehmen, schneller und besser agieren zu können. Und was wir, um jetzt auf ein Gesetz zu kommen, oder zwei gesetzliche Aspekte, wo wir uns auch für stark einsetzen, ist diese Sorgfaltspflicht, die wir haben, in die Lieferketten rein. Alles startet immer erst mit der Schaffung von Transparenz. Ja, wir haben eine Pflicht zur Sorgfalt, aber wir haben kein Recht, die Transparenz einzufordern. Ja, es gibt kein Gesetz, wo wir Unternehmen, vor allem international, verpflichten können, uns die Transparenz zu geben. Also wir können jetzt nicht auf chinesisches Unternehmen zugehen, was vielleicht unser direkter Lieferant ist, und sagen, so, es gibt ein Gesetz, das verpflichtet dich, uns die Lieferkette in 5 Tagen offen zu legen. Ja? Sondern das sind langwierige Prozesse, wir müssen die überzeugen, wir müssen da lang und viel in Gespräche mit Geschäftsführern gehen von diesen Unternehmen, bis wir Transparenz bekommen. Und da, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, diese Transparenzpflicht, also wenn ich die Transparenzpflicht habe, dass ich auch das Recht habe, diese Transparenz einzufordern. Und ein zweites Hindernis, was momentan auch besteht, ich weiß, das Thema Kartellrecht ist jetzt in unserer Branche immer momentan so ein bisschen unterschiedlich diskutiert. Aber wenn wir in Initiativen tätig sind, wo wir sozusagen, ich sage es jetzt mal, mehr Nachfragemacht konsolidieren können, dann stoßen wir immer an kartellrechtliche Regelungen, die berechtigt sind, wenn es um Preisabsprachen geht. Aber wir haben sehr viele Themen, gerade was Menschenrechte angeht, gerade auch was Umweltschutz angeht, wo wir viel mehr standardisieren wollen und diese Standards auch gemeinsam in die Ketten bringen. Ja, ich nenne ein Beispiel. Es gibt jetzt eine ISO 45001-Zertifizierung, die sichert oder die fordert ein Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitsmanagement von Unternehmen. Und da finden jährlich Überprüfungen statt, ob das auch passiert. Wir dürften jetzt nicht als Branche oder Verband sagen, jede Firma, die das nicht hat, auf Tier-1-Stufe, also beim direkten Lieferanten oder in die Kette rein, wenn die das nicht haben, werden sie nicht beauftragt. Hätten wir sofort einen Kartellrechtsverstoß. Und da gibt es momentan Aktivitäten, die wir auch stark unterstützen. Beispielsweise ist auch in Holland das Kartellrecht mittlerweile schon angepasst worden. Das heißt, wenn wir auf EU-Ebene diskutieren, holen wir immer einen Kartellrechtsjuristen aus Holland hinzu, ja, damit wir mehr diskutieren können. In Deutschland dürfen wir das so nicht diskutieren momentan, weil wir permanent Gefahr laufen würden, einen Kartellrechtsverstoß zu haben. Also von dem her, wir unterstützen rechtliche Regelungen, aber man muss den gesamten Kontext sich anschauen, welche Regulierungen, die momentan schon bestehen, verhindern vielleicht auch sozusagen Aktivitäten und die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette. Und wie muss ich die anpassen, dass da schon mal eine Förderung ist? Weil wir festgestellt haben, es gibt halt da auch gegenläufige Regulierungen, die uns das teilweise auch erschweren.
Ja, herzlichen Dank. Aber ich kann Ihnen versichern, Sie können in Deutschland über Kartellrechte diskutieren.
Tun wir.
Ohne Gefahr. Jetzt möchte ich die Runde gern öffnen, aber noch eine kleine Frage an Herrn Chiangi stellen. Wird BMW mit dem Projekt im Kongo erfolgreich sein, mit dem Kobaltprojekt?
J'espère oui. Si elle tient à respecter la loi congolaise et à respecter les normes régionales et internationales par rapport à la gouvernance des ressources naturelles. Nous avons aujourd'hui un nouveau code minier congolais qui prévoit, en fait, qui traite de toutes les questions, notamment de transparence et la manière de procéder aux activités minières dans le pays, comment consulter les communautés locales, élaborer les plans de développement local des communautés, mais également c'est un code qui insiste sur le respect des droits humains dans l'activité minière. Et donc si BMW peut commencer par lire la loi congolaise, essayer de comprendre tout ce qui est contenu dans le code, si BMW ne va pas se comporter comme les premières entreprises qui sont venues, qui ont profité de la faiblesse des institutions, qui ont bénéficié de l'instabilité dans la région pour faire tout ce qu'elles ont voulu, si BMW va protéger l'environnement, je crois que je ne peux que lui souhaiter toutes les bonnes chances. Et nous, comme société civile, on n'a aucun intérêt à empêcher des multinationales ou des entreprises à venir au Congo, parce que les minéraux, on ne les extrait pas pour les manger, il faut les extraire pour les vendre, qu'ils soient transformés, et grâce à ces minéraux, on produise d'autres matériels importants pour la vie. Que donc, BMW est la bienvenue chez nous. Je ne voudrais pas beaucoup, puisqu'on leur revient aussi des questions des entreprises chinoises, parce que je crois qu'au Congo, nous avons une très mauvaise expérience des entreprises chinoises. Bon, je ne sais pas s'il y a des Chinois dans la salle, mais les entreprises chinoises au Congo, particulièrement à l'Est, ne se comportent pas de la manière responsable, vraiment. Il arrive que l'on suspende des activités minières pour toute entreprise, mais les Chinois, elles, se permettent de tout faire. Donc, c'est pas un bel exemple. C'est pas un bel exemple. Même, je vois que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence raisonnable a été traduit en chinois avec un léger retard parce que, apparemment, la Chine ne s'intéressait pas au guide sur le devoir de diligence raisonnable. Pour l'Europe, nous avons cette législation européenne. Pour les États-Unis, nous avons eu la loi Dodd-Frank. Pour la région des Grands Lacs et l'Afrique, nous avons eu le mécanisme régional de certification. Mais pour la Chine, on ne connaît pas des initiatives qu'il y a pour la transparence et la bonne gouvernance dans les ressources naturelles. Que donc, je crois que c'est une question qui mérite d'être posée aux Chinois, s'ils vont accepter de nous écouter. Mais également, je recommanderais à BMW de se munir d'une étude d'impact environnemental et social. Je crois que c'est la base de tout. Si on a cette étude qui prévoit des mécanismes qui vont devoir aider à faire en sorte que l'activité minière ne puisse avoir des impacts négatifs sur l'environnement, je crois que on va soutenir BMW. Et si elle agit aussi sur le plan social, qu'il y ait plus ou moins amélioration des conditions de vie des populations qui vivent dans ces milieux-là. Il faut que les populations se sentent heureuses d'avoir eu ces minéraux dans leur zone et d'avoir eu BMW dans leur zone. Que BMW puisse se constituer comme le bourreau, la menace contre la population, je crois que ça ne sera pas une bonne affaire. Mais sinon, bienvenue à BMW en RDC.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt sind Sie an der Reihe. Stellen Sie Ihre Fragen. Oder sind Sie jetzt so erschlagen? Doro. Wir haben vorher gesagt, 2 Minuten circa und kurz sagen, wer du bist.
Jetzt. Und zwar anknüpfend an das, was BMW gerade vorgetragen hat.
Also, Moment, du musst dich vorstellen.
Ach, ich muss mich vorstellen. Dorothea Steiner. Früher ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete und tätig im Bund für Umwelt und Naturschutz. Und ich war mit dem Thema auch schon befasst und würde gerne in dem Zusammenhang wissen, wie groß ist der Anteil oder wie groß schätzen Sie den Anteil der Aktivitäten, die BMW beeinflussen kann, ein im Verhältnis zu den anderen. Natürlich wurden jetzt gerade schon die chinesischen Aktivitäten, die ich für am höchsten einschätzen würde und am intensivsten genannt. Aber wie groß ist der Sektor? Wie viel Gewicht können Sie da schon reinbringen?
Wollen wir direkt oder wollen wir es zusammen? Na, machen wir mal direkt.
Okay. Also unser Einfluss, den wir in den letzten Jahren festgestellt haben, der geht hauptsächlich dahin, dass wir über Pilotprojekte aufzeigen können, was kann funktionieren und das dann eben in die Standardisierung zu bringen. Also wir sind bewusst, also ich selbst sehr, sehr viel in Standardisierungsinitiativen drin, weil häufig gibt es eine Initiative und in der Initiative weiß eigentlich keiner, worüber man spricht. Ja. Und wenn wir anhand von eben Pilotprojekten oder Praxisbeispielen oder Aktivitäten, die wir schon hatten, aufzeigen können, was unserer Meinung nach, also wo die Probleme sind, was funktionieren könnte, vor allem dann, wenn man es in die Standardisierung bringt, da sehen wir unsere Rolle und auch unsere Möglichkeiten, die wir haben. Und deswegen machen wir immer wieder diese Pilotprojekte. Und deswegen haben wir auch unterschiedliche, sei es mal, Methoden, wie wir in die Lieferketten gehen, um da wirklich, ja, das, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, dann eben auch in die Fläche zu bringen.
Ja. Dankeschön. Anna.
Und dann Katja. Ja, hallo, mein Name ist Anna Kapazini. Ich arbeite bei Brot für die Welt und habe nochmal eine Nachfrage zu dem, was Uwe Kekeritz auch schon gefragt hat. Also wenn die Bundesregierung jetzt in 2 Jahren den nationalen Aktionsplan zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette nochmal überprüft, wie wird sich dann BMW positionieren? Weil mein Gefühl ist eben schon, wenn Sie auch sagen, Sie sind so ein bisschen sozusagen Vorreiter in der Branche, wäre es nicht für Sie auch viel logischer zu sagen, naja, dann unterstützen wir halt wirklich eine gesetzliche Regelung. Also wirklich nochmal die konkrete Nachfrage, was passiert in 2 Jahren?
Also wir begleiten momentan den Prozess sehr intensiv. Wir sind da im intensiven Austausch auch mit den entsprechenden Ministerien. Wir sind jetzt auch bei den branchenübergreifenden Fachveranstaltungen mit dabei. Und was wir sehen ist, dass viele Ansätze, die da jetzt diskutiert werden und viele Themen diskutiert werden, wir natürlich schon länger umsetzen. Ja. Und wir sind jetzt vor allem im nächsten Jahr sehr, sehr gespannt, weil wir kennen jetzt auch einige Unternehmen, die das vielleicht schon ähnlich machen wie wir, aber mit Sicherheit nicht wahrscheinlich die große Menge der Unternehmen, die das so machen. Wir sind jetzt nächstes Jahr in dieser Erhebungsphase dann gespannt, wie viele Unternehmen denn welche Ansätze verfolgen. Aber ich gebe Ihnen schon recht, momentan würde ich jetzt nicht glauben, dass es ausreicht, also diese Freiwilligkeit, die momentan da ist. Aber ich glaube schon, und das ist das, was ich jetzt auch in den letzten 2 Jahren mitnehme, dass viele Unternehmen jetzt viel mehr Aktivitäten haben. Und ich glaube, das Entscheidende ist nicht nur, dass sie Aktivitäten haben, sondern dass die standardisiert und gebündelt passieren. Weil was ich auch schon feststelle ist, es gibt Unternehmen, die sind sehr, sehr engagiert. Die leiten dann aus ihren Nachhaltigkeitskodex oder Code of Conduct gewisse Maßnahmen ab und fordern die ein. Und dann passiert es, dass auf ein deutsches mittelständisches Unternehmen, das jetzt in der Lieferkette ist, zum selben Thema 5 unterschiedliche Anforderungen kommen und das Unternehmen gar nicht mehr weiß, was es so recht tun soll. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch wenn der NAP jetzt dann durch ist irgendwann, dass man sagt, welche Standardinstrumente können eingesetzt werden, und zwar durch die gesamte Lieferkette, um Wirksamkeit zu erzielen. Ja, und nicht jedes Unternehmen sollte jetzt mal individuell oder auch vielleicht flankiert durch Rahmenbedingungen, die jetzt für sich irgendwie interpretieren und dann umsetzen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil auch zum Beispiel der UK Modern Slavery Act, wenn Sie sich die Berichterstattungen anschauen, die da auf der Basis momentan passieren, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Jeder hat so seine Auslegung der OECD Due Diligence, jeder macht es anders und jeder berichtet anders, ja, obwohl eigentlich schon relativ konkret 2 Themen adressiert sind. Und ich glaube, das ist die Kunst nachher, wirklich, das, was ich vorhin gezeigt habe auf dem anderen Bild. Unternehmen müssen gewisse Nachhaltigkeitsanforderungen in die Beschaffung reinbringen. Und das müssen sie schaffen. Und es kann gerne auch durch Regulierung passieren, dass auch die Beschaffung ein Stück weit diese Rahmenbedingungen einhalten muss. Weil das ist, was Unternehmen leisten können. Das, was sie auch in ihrem alltäglichen Geschäft immer wieder machen. Und dann haben sie auch nichts, was irgendwie parallel aufgesetzt wird in einem Unternehmen oder was dann häufig auch ins Leere läuft. Ja, war ein bisschen umfangreich, aber das ist das, was mich so bewegt, ja, bei dem Thema.
Ja, danke schön. Katja Keul.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Katja Keul. Ich bin rechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion und habe mit Uwe Kekeritz in der letzten Legislatur zu diesem Thema einige Vorschläge erarbeitet. Und mir ist diese ganzen Beschreibungen dieser Aktivität und so, das ist mir alles immer sehr abstrakt. Also ich will ja wissen, was kommt am Ende bei rum. Ja? Also was ist denn jetzt konkret, gerade bei den Fällen, wo Sie sagen, direkte Kooperation mit Minen, wo man am nächsten dran ist. Wie wirken Sie denn dann auf die Minenbetreiber konkret ein? Also ich habe diese Diskussion bei mir mit BASF geführt für die Platinminen in Südafrika. Da ist, weil bei mir im Wahlkreis ist die Katalysatorenfabrik, die das Platin überwiegend verarbeitet. Und die sind sogar zu über 50% Abnehmer des Platins aus dieser Mine und sagen aber, ja, aber mit den schlechten Wohnverhältnissen und den schlechten Löhnen und den ganzen schlimmen Menschenrechtssachen, wir können nur beraten, aber wir können ja nicht direkt bezahlen. So, also am Ende muss man ja immer sagen, es geht doch faktisch nachher ums Geld. Also wenn die Arbeiter mehr kriegen, wird das Zeug teurer. Und dann muss man nochmal darüber sprechen, ist man denn da sozusagen, wie viel Geld ist man denn bereit, da reinzustecken? Ja, und die Diskussion mit BASF lief immer dahin, dass sie sagten, naja, aber da muss man sich doch an die Strukturen in Südafrika wenden. Das sind halt dann die Sicherheitskräfte in Südafrika, die Strukturen vor Ort, da können wir doch irgendwie nichts für. Und ich finde, das reicht dann ja am Ende nicht aus. Also, sondern am Ende ist ja immer die Frage so, zahlen wir denn dann auch mehr als Abnehmer, wenn wir sicherstellen, dass das bei den Arbeitnehmern ankommt, ist klar. Am Ende werden halt die Katalysatoren teurer, werden die Autos teurer hier. Das ist logisch so. Aber ich finde, darüber müssen wir doch irgendwie sprechen, denn alles andere kann ja am Ende dann nur Augenwischerei sonst sein.
Die Frage ist jetzt, wie wir das machen, wenn wir Direktverträge machen oder wenn wir direkten Einfluss nehmen können. Also es gibt ja, Sie können kooperieren mit einer Mine, dann haben Sie keine rechtliche Handhabe, sondern dann können Sie überzeugen, das machen wir eben im Kupferbereich, gerade mit Codelco, wo wir einen sehr aufgeschlossenen Minenbetreiber haben, wo wir da relativ viel sozusagen ohne rechtliche Rahmenbedingungen machen können. Sie haben das Thema Platin erwähnt. Wir führen gerade Gespräche auch schon seit einem längeren Zeitraum mit einer Mine, von der wir direkt beziehen, und mit Brot für die Welt und mit Miserior und mit einer lokalen NGO. Da geht es sehr stark, ist nicht um die Situation in der Mine selbst, sondern eben um die Infrastruktur drum. Also die Umsiedlungen ist da ein Thema, das Thema Wasser ist da ein Thema, auch diese ganze Infrastruktur, die im Rahmen der Erschließung der Mine entstanden ist. Und da moderieren wir sehr stark momentan. Das heißt, wir schauen, dass wir die Anforderungen noch mal ganz, ganz klar adressieren, auch unsererseits an den Minenbetreiber, aber dass auch ein Dialog stattfindet. Weil was wir häufig feststellen, ist gerade bei solchen Minenbetreibern, die natürlich über viele Jahre, ja, sag ich mal, die Zivilgesellschaft eher sozusagen als Ankläger gesehen haben, da sind Hemmnisse da. Ja, und das haben wir auch in anderen Bereichen schon festgestellt. Das heißt, die Gespräche, die wir dort führen, sind sehr stark moderierend, aber mit einer klaren Position, die wir haben, auch aufgrund der Verträge. Ja. Und was wir häufig feststellen bei diesen Gesprächen, wenn dann erstmal, ich sage es mal, das Eis gebrochen ist zwischen der Zivilgesellschaft und eben dann auch den Verantwortlichen bei der Mine, und in dem Fall ist es eine Mine oder Minenbetreiber, der, ja, das heißt mal, ganz andere Standards auch bei sich selber einhält, wie wir jetzt, wenn wir über den Kongo reden, dort ist die Bereitschaft da, und wir haben gestern allein wieder 2 Stunden mit den Verantwortlichen diskutiert und haben ihnen gesagt, dass sie sich jetzt einfach öffnen müssen. Ja, sie müssen transparenter werden, sie müssen die Themen, die auch jetzt in dem Fall vom Brot für die Welt angesprochen wurden, auch offen mit diesen Themen umgehen und auch sagen, was sie tun. Ja, weil momentan ist es immer so ein Schutzwall, der aufgebaut wird, auch ein kommunikatives Schutzwall. Und sobald sie sich da aber öffnen, sobald sie auf der Sachebene diskutieren, kriegen Sie die Dinge auch gelöst und in Gang. Wir haben das vor ein paar Jahren auch mal mit in der Elektronikindustrie, mit dem weltweit größten, damals größten Elektronikkonzern gemacht, wo wir mit einer Menschenrechtsorganisation aus China diesen Dialog gemacht haben. Und zum Schluss hatten wir eine Situation, dass die Menschenrechtsorganisation, am Anfang wollte es nicht, aber die Standorte dieses Elektronikunternehmens auch überprüft hat, mit dem Ergebnis, dass da jetzt vernünftige Beschwerdemechanismen sind. Und da wurde auch sozusagen diese Kluft aufgebrochen zwischen Zivilgesellschaft und der jeweiligen Organisation. Und heute ist, glaube ich, der Elektronikkonzern einer der besten, was jetzt die Einhaltung von Menschenrechten angeht in der Region, ja, oder im Land. Und ich glaube, das ist das, also wo ich momentan häufig noch so die Hemmnisse und die Hindernisse sehe, wenn Unternehmen aufgeschlossen sind, dass sie immer noch Angst haben. Ja, sie haben Angst vor Reputationsschäden, vor noch größeren Reputationsschäden, dass sie das nicht in den Griff bekommen. Aber der Wille, also zumindest erlebe ich das jetzt gerade bei der Platinminenbetreiber, der ist da. Ja, es ist aber die Angst davor, weil die Erfahrung fehlt, ja, was da passieren kann. Und dass man dann unter Umständen trotz Bemühungen und trotz Fortschritten immer noch an den Pranger gestellt wird, sage ich jetzt mal. Ja, und diese Angst besteht bei denen. Aber ich hoffe, dass jetzt, also demnächst werden wir wieder auch ein gemeinsames Treffen haben zwischen zwischen allen Beteiligten, dass dann da die Öffnung stattfindet des Minenbetreibers und er auch aufzeigen kann, welche Maßnahmen er bereits schon hat und dann ein offener Dialog über diese Maßnahmen auch stattfinden kann, mit der Zivilgesellschaft in dem Fall.
Bitte. Ja. Mein Name ist Susanne Breuer, ich arbeite bei Miserio. Ich hätte noch auch, wollte da einhaken noch. Was für ganz konkrete Beschwerdemechanismen haben Sie denn? Weil unsere Erfahrung ist, dass immer wieder, wenn tatsächlich dann Menschenrechtsverletzungen geschehen, dass die Beschwerdemechanismen nicht funktionieren oder für die lokale Bevölkerung nicht zugänglich sind in ihrer jeweiligen Sprache. Und wie reagieren Sie dann, wenn Beschwerden eingehen? Weil da auch gibt es immer wieder Beschwerden von Projektpartnern oder Betroffenen, dass das nicht nachgehalten wird, dass nicht reagiert wird. Und gibt es da dann tatsächlich Konsequenzen seitens des Unternehmens, dass auch unter Umständen Lieferbeziehungen dann beendet werden oder auf Eis gelegt werden?
Ich da noch nachfragen, weil das Thema Beschwerdemechanismus begleitet uns im entwicklungspolitischen Zusammenhang überall. Und wir haben also noch keinen funktionierenden Beschwerdemechanismus gefunden, weltweit noch nicht. Ja. Also das ist die Nachfrage und da würde mich mal auch dann die Position vom Herrn Janki interessieren. Sagt Ihnen der Begriff Beschwerdemechanismus irgendetwas? Haben Sie schon mal einen vorgefunden in Ihrem Land und wie schätzen Sie ihn ein? Und die zweite Frage, die ich gleich nochmal nachstellen würde, die Frau Kollegin Katja Keul hat ja gerade gesagt, also letztendlich geht es ja um Geld. Die Menschen müssen hier besser finanziert werden. Das kostet Geld, also werden die Produkte auch teurer. Das ist natürlich vordergründig richtig. Aber wenn ich mir sage, es werden keine Waffen mehr dafür gekauft, es werden keine kriminellen Clans mehr damit finanziert, dann würden sich ja auch die Kosten wieder reduzieren. Ist es zwangsläufig, dass die Produkte teurer werden müssen? Und die zweite Frage ist auch, weil ja Ihr Kollege Herr Gekeler gesagt hat, er will mit Kleinschürfern zusammenarbeiten. Wie schwierig ist es denn eigentlich, mit den Kleinschürfern zusammenzuarbeiten? Was ich erfahren habe, ist ja oftmals, dass die Kleinschürfer überhaupt nicht als eigenständige Rechtspersönlichkeit agieren, sondern dass sie auch im Dienste von irgendwelchen kriminellen Organisationen schuften und denen auch verpflichtet sind und gar nicht die Entscheidungsmöglichkeiten haben. Also machen wir Sie als erstes nochmal und dann.
Also wir haben Beschwerdemechanismen bei uns. Es gibt eine Hotline. Wir gehen auch, wenn wir im Rahmen unserer Audits zu Lieferanten gehen, veröffentlichen wir das dort auch. Wir sprechen ja da auch mit den Mitarbeitern. Ich hatte vorhin erwähnt, jetzt speziell bei dem Elektroniklieferanten funktioniert das auch. Aber ich gebe Ihnen recht, häufig ist das Problem, dass die nachher betroffen sind, vielleicht gar nicht wissen, dass es diesen Beschwerdemechanismus gibt und sie ihn auch gar nicht nutzen können, weil sie nicht die Möglichkeiten haben. Ich glaube, diese Art der Beschwerde, das kann einmal direkt sein durch Betroffene, das kann aber auch sein, indem Sie jetzt als NGO ja gewisse Dinge publik machen. Ja, das ist ja sozusagen eine eher globale Beschwerde zu einer ganzen Firma oder einer ganzen Region. Und da gibt es ja mittlerweile schon ganz, ganz gute Informationsquellen. Häufig ist es auch so, dass wir über die Zivilgesellschaft, aber auch über die Medien von gewissen Vorfällen, die womöglich in unserer Lieferkette sind, erfahren. Auch das passiert regelmäßig, wo wir dann Prozesse haben, um relativ schnell herauszufinden, sind wir davon betroffen? Also stimmt es? Ist es unsere Lieferkette? Und wenn ja, dass wir da relativ schnell auch Lösungen finden. Häufig sind die dann auch schon in der Entwicklung, wenn wir davon erfahren. Aber ich sage, generell ist dieses Problem gerade in den Wertschöpfungsstufen, wo diese Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverstöße stattfinden, ist es für die Betroffenen sehr, sehr schwer, überhaupt auch an so einen Mechanismus ranzukommen und sich zu beschweren. Also wir haben da nicht viele Beschwerden, die da kommen. Wir überlegen es auch im Rahmen von Initiativen, wie man standardisieren kann. Auch zum Beispiel in der Responsible Business Alliance ist es gerade ein sehr, sehr starkes Thema, dort einen Beschwerdemechanismus aufzusetzen, dass wir möglichst schnell und transparent auch darauf reagieren können. Das ist zum
Oui, en fait, d'après la pratique au pays, on voit de plus en plus que la communication n'est pas fluide. Donc, la communication n'est pas bien développée entre les entreprises et les communautés locales. Parce que il arrive que même des fois, on écrit, par exemple, nous, la société civile, on a écrit des correspondances à la société pour présenter une quelconque situation à la société, mais au bureau de la société, pour même acquiser réception de la lettre, ça devient très compliqué. Ou, quand on arrive, on amène la lettre au bureau de la société, celui qui est à la réception dit, il faut que j'appelle d'abord le conseil d'administration pour réceptionner une lettre. Et donc, c'est complexe. Et si, par exemple, nous, on est arrivé à porter plainte, évidemment, c'est parce que ça ne marche pas. Parce que s'il y avait un cadre de discussion, d'échange avec l'entreprise, toutes les questions allaient être résolues au niveau local. À chaque fois qu'il y a des plaintes, il y a des préoccupations, nous essayons d'aller vers l'entreprise pour expliquer à l'entreprise, pour avoir des réponses de l'entreprise, mais les entreprises empêchent que nous puissions avoir accès à leurs installations. Le cas de TFM, tel que Fungurume Mining, dans le Katanga, elle a installé un petit bureau, il dit bureau de réception des plaintes des membres de la communauté. Mais à chaque fois que les membres de la communauté viennent pour rencontrer les responsables, elles sont flouées, elles n'ont pas accès. Mais dans le rapport de TFM Teke Fungurume, souvent elle dit que voilà, j'ai un bureau de réception des plaintes de la communauté. Mais à chaque fois que nous y allons, on ne reçoit pas, on n'accepte pas, on n'a pas accès à ces installations-là. Que donc c'est dans le rapport où on dit, voilà, nous avons un bureau de réception des plaintes, il y a un cadre d'échange de discussion. Mais à chaque fois, nous cherchons des solutions pacifiques. Nous demandons qu'il y ait dialogue avec les entreprises. Mais ce cadre de dialogue n'évolue pas. Et c'est souvent lorsque les entreprises se sentent aussi coupables de quelque chose qu'elles ne veulent pas que l'on puisse avoir un cadre pour discuter. Et donc, je disais que nous prenons souvent et toujours des procédés pacifiques. On ne veut toujours pas s'attaquer d'une manière violente à des entreprises qui viennent. Parce qu'en principe, la présence d'une entreprise dans un milieu, c'est une opportunité d'emploi pour les membres de la communauté qui vivent dans cet endroit. Mais c'est lorsqu'on sent que c'est le contraire que nous sommes en train de vivre, qu'on s'attaque à l'entreprise et on ne soutient pas l'entreprise. Et donc, je disais que la communication n'est pas bien entretenue. Et les recommandations, parmi les recommandations que je pourrais donner à BMW, c'est de créer un cadre de dialogue, un cadre d'échange avec la communauté. Que à chaque fois, soit par trimestre ou par mois, on peut se retrouver avec la communauté pour avoir l'appréciation de la communauté. Parce que dans l'étude d'impact environnemental ou dans notre code actuel, il est prévu qu'il y ait un cadre de dialogue avant, pendant et après le projet. Que donc à chaque fois, on puisse faire le suivi de l'avancement du projet ensemble avec la communauté. Mais jusque-là, ce que nous sommes en train de vivre là chez nous, n'est pas à féliciter. C'est pas de bonnes pratiques. Mais sinon, la communication devrait être traitée dans ce sens. Et ce qui nous éviterait à saisir les cours et tribunaux pour gérer les questions. Si on est en mesure de trouver solution d'une manière pacifique, dans un cadre comme celui-ci, je crois que c'est l'idéal pour nous et pour faire en sorte que l'entreprise puisse bien continuer ses activités.
Ja, herzlichen Dank. Nähern uns dem Ende. Wer möchte noch mal kommentieren, Frage stellen? Ja, dann setzen Sie sich doch bitte vor auf den Stuhl, dann haben Sie Mikrofon.
Hallo, schönen guten Tag. Marie-Sophie Keller, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Michael Brandt, der ist Obmann im Menschenrechtsausschuss für die Fraktion Die Linke, bin aber auch aktive Aktivistin bei ATTAC. Genau, nochmal um kurz in Perspektive zurück. Wir sind ja hier, um ein bisschen Revue passieren zu lassen. 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und ich finde da schon das Thema Wirtschaft und Menschenrechte wirklich Kernthema. Ich habe letztens irgend so eine absurde Zahl gehört, dass ungefähr 30% aller Menschenrechtsverletzungen in Verbindung mit Konzernen stehen. Und es ist ja wirklich mittlerweile so eine Asymmetrie, dass Konzerne immer mehr Rechte bekommen haben. Durch Investitionsschutz, durch Freihandel etc., aber dass die Pflichten da nicht hinterhergekommen sind. Und wo wir jetzt noch nicht wirklich drüber geredet haben, ist, dass ja auf UN-Ebene auch ein verbindliches völkerrechtliches Abkommen verhandelt wird, das diese Sorgfaltspflichten für Unternehmen wirklich festzurren soll und dass Opfern von Menschenrechtsverletzungen in aller Welt auch wirklich Klagerechte bekommen sollen, zum Beispiel auch in den Ländern der Mutterkonzerne. So, da wäre natürlich dann meine Frage auch an Herrn Gekeler, was ist da so Ihre Idee darüber, wäre das vielleicht in dem Sinne ganz gut, weil natürlich dann auch chinesische Konzerne dazu gezwungen werden, sozusagen Menschenrechte entlang der Lieferkette einzuhalten, hätten Sie ja auch so eine Art Sicherheit. Außerdem kann man ja sagen, dass dieses Global Level Playing Field dadurch wirklich auch institutionalisiert wird. Genau, das an Sie und dann auch nochmal vielen lieben Dank an Herrn Kihanji für die sehr interessanten Darstellungen, was für die politische Arbeit im Bundestag natürlich auch immer sehr spannend ist, zu hören, inwieweit deutsche Konzerne, deutsche Entwicklungszusammenarbeit, also jetzt zum Beispiel GIZ etc. im Kongo aktiv sind, sowohl positiv als auch negativ. Würde mich sehr interessieren, was Sie dazu sagen haben.
Playing Field, zu diesem Level Playing Field und auch zu diesen internationalen Rahmenbedingungen. Was wir momentan sehen, also es gibt jetzt seit einiger Zeit auch in Frankreich eine Regulierung, dass dort dann Unternehmen entstehen, die zum Beispiel Lieferkettentransparenz fördern, damit man überhaupt mal die Möglichkeit hat, sich seine Lieferkette anzuschauen und schauen, gibt es dort Verletzungen. Ja. Da haben wir neulich auch relativ lange mit dieser Firma geredet und gefragt, ja, wie lange benötigen Sie eigentlich, um so eine Kette transparent zu machen? Und die haben gesagt, ja, pro Stufe ungefähr einen Monat. Ja, und wenn dann mal die Kette transparent ist, also wir als Unternehmen wüssten, wo welche Menschenrechtsverletzungen sind, dann wird es halt regelmäßig oder einmal im Jahr überprüft. Ja. Und dann hätte man die Möglichkeit, immer wieder zu schauen, gibt es da was, bin ich davon betroffen, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Und da glaube ich, ist es halt ganz wichtig, dass das nicht monatelang dauert, ja, also bis man solche Lieferketten überhaupt mal transparent macht, sondern dass man für jetzt die wesentlichen Rohstoffe, also die wesentlichen Rohstofflieferketten, diese Transparenzrechte hat, diese Transparenzpflicht auch umsetzen kann. Und dann glaube ich schon, dass Firmen auch bereit sind, die zu prüfen, also diese Ketten zu prüfen, auch zu schauen, anhand von Standards, werden die da eingehalten und wenn nicht, dass sie dann über die Kette oder teilweise dann auch in der Kette aktiv werden. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte es vorhin gesagt, diese Möglichkeit, relativ schnell Transparenz in gewissen Ketten zu bekommen. Und das Thema Level Playing Field funktioniert meiner Ansicht nach nur, wenn es wirklich international funktioniert. Das heißt, wenn auch in China Gesetze da sind, die genau dieselben Dinge für chinesische Unternehmen zwingend erforderlich machen. Weil wir bemühen uns da, aber wir stoßen halt häufig in diesen Ländern, wo das nicht so stark gefördert wird oder die Unternehmen das halt auch nicht wollen, immer an unsere Grenzen, ja, was auch die Transparenz angeht. Und das ist für mich der Schlüssel. Also diese Transparenz in die Lieferketten, wenn ich die habe, dann kann ich aktiv sein. Ja, dann kann ich aktiv mir die Ketten regelmäßig anschauen, sie überprüfen, monitoren. Aber da stehen wir gerade noch vor großen Herausforderungen, weil es eben teilweise sehr, sehr lange dauert, teilweise sogar auch unmöglich ist, diese Transparenz herzustellen.
Kann ich da ein prinzipielles Ja heraushören? Bitte? Kann ich da ein prinzipielles Ja für den Treaty raushören?
Ja, ja, klar.
Sehr cool, dann würde ich gerne danach nochmal auf Sie zukommen.
Oui. Permettez que je revienne sur une question qui a été posée précédemment, notamment de savoir comment travailler avec les exploitants miniers et artisanaux. Le contexte du Congo, c'est que depuis bien d'années, dans l'exploitation minière, on a retrouvé l'artisanat minier. Ce sont plus les communautés qui se sont constituées en coopératives qui se sont investies beaucoup plus dans l'exploitation minière. Et comme il y avait toujours l'absence des multinationales qui sont propriétaires des périmètres miniers, presque toutes les concessions ont été occupées par les artisanaux. Et quand les entreprises viennent maintenant pour procéder aux activités, elles trouvent des exploitants miniers artisanaux dans leurs concessions. Mais comment gérer cette question? Comment faire en sorte que ces artisanaux puissent quitter et laisser place aux entreprises qui sont propriétaires de ces périmètres? Jusque-là, l'État congolais n'est pas en mesure, il n'est pas en train de bien gérer la crise. On voit les entreprises qui viennent et qui déguerpissent tout le monde de ces concessions. C'est le cas de la société Alpha Mine BC Mining qui a obtenu un titre sur un périmètre déjà occupé par des exploitants miniers artisanaux. Elle a trouvé les artisanaux en train de travailler pendant qu'elle avait trouvé son titre à Kinshasa. Et Kinshasa qui octroie, donc la capitale, Kinshasa qui octroie un titre sans au préalable chercher à savoir quelle est la situation réelle de la concession pour laquelle on veut donner le titre minier. Alors l'entreprise arrive, si l'entreprise ne veut pas observer la loi, elle procède au déguerpissement. Et c'est pendant ce déguerpissement qu'il y a beaucoup plus de violations des droits de l'homme. Parce que là, l'entreprise utilise les forces armées de la République, les militaires, l'entreprise utilise la police, l'entreprise utilise les services de renseignement. Et comme la plupart des dirigeants sont corrompus, ils se mettent derrière l'entreprise contre les exploitants miniers artisanaux. Voilà pourquoi nous avons identifié beaucoup de cas de violation des droits de l'homme dans cette opération où l'entreprise devait chasser les artisanaux de sa concession. Mais ce que nous avons commencé à proposer, et certaines entreprises ont commencé à accepter, c'est si vous trouvez des artisanaux dans votre concession, on a commencé à faire signer des protocoles d'accord entre l'entreprise et les exploitants miniers artisanaux qui sont sur la concession. On se convient dans un protocole d'accord que vous, exploitants miniers artisanaux, vous ne pouvez avoir accès que dans cette partie de la concession, là où ce n'est pas tellement riche, on peut y laisser les artisanaux continuer leurs activités. Mais les entreprises qui n'ont pas d'état d'âme, en tout cas chassent tous les artisanaux et tous leurs dépendants. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de cas de violation des droits. Mais si BMW va trouver des artisanaux dans la concession lui octroyée par le gouvernement congolais, parce que c'est aussi possible d'y trouver des artisanaux, je crois que la démarche qu'il faudra suivre, c'est de signer des protocoles d'accord avec ces artisanaux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Et souvent, les exploitants miniers artisanaux chassés violemment, ils prennent les armes et ils constituent une menace par rapport à la sécurité de l'entreprise. Que donc l'entreprise ne sera jamais en paix parce que ces gens prennent des armes contre elle. Donc, il faut chercher à avoir de bonnes relations avec ces gens et avoir de bonnes relations avec toute la communauté. La GIZ, BGR sont présents en RDC et on essaie d'apprécier positivement leur travail, mais sauf que, par exemple, pour la GIZ, ça se limite au niveau des formations. C'est vrai, on forme les gens, on forme les exploitants miniers artisanaux, on forme les acteurs de la société civile, mais sur terrain, il y a toujours des problèmes. Sur terrain, il n'y a pas toujours de développement. Bien que l'on soit formé sur les normes internationales, sur la législation minière, mais il n'y a pas d'appui concrètement, on ne voit pas de changement. Par exemple, quand on parle de la formalisation du secteur minier artisanal, la GIZ travaille sur cette question, mais elle ne se limite qu'à des formations. On forme les exploitants miniers artisanaux, mais dans l'entretemps, leurs conditions de travail ne changent pas, parce que la GIZ n'apporte rien de concret pour changer les conditions de travail de ces gens. On se limite à la formation. BGR est en train de nous aider dans l'identification des sites miniers dits propres. Que donc, avec le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence raisonnable, il y a un mécanisme institué au Congo qu'on appelle mécanisme de qualification et validation des sites miniers. C'est que il y a un ensemble de critères sur la base desquels on identifie un site qui sera qualifié un site propre, c'est-à-dire là où les activités minières sont autorisées à être opérées. Et c'est un accompagnement que nous recevons de la BGR. C'est une bonne initiative. Mais par la suite, il n'y a pas de suivi dans ces zones, parce qu'on peut qualifier un site aujourd'hui de propre, c'est-à-dire dans ces sites, il n'y a pas de violation des droits de l'homme, dans ces sites, il n'y a pas l'exploitation des enfants, dans ces sites, il n'y a pas l'exploitation de la femme. C'est ces sites-là qu'on qualifie de propre et disponible pour l'exploitation artisanale. Et donc, on se limite à cette identification, mais le suivi n'est pas fait. Ce qui fait que le travail des BGR également mérite d'être renforcé, parce que la finalité, c'est le développement, la paix et le respect des droits humains.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt doch eine sehr interessante Diskussionsrunde gehabt aus der Sicht eines industriellen Großunternehmens und aus der Sicht eines Menschenrechtsanwaltes aus dem Kongo. Und beide wollen Entwicklung voranbringen. Wir sind immer auf der Suche nach positiven Beispielen. Und darum freuen wir uns, dass BMW da mal vorangeht. Sie können sicher sein, dass wir dabei bleiben werden und dass wir auch gucken werden, ob da nicht Greenwashing betrieben wird. Also das vermute ich jetzt mal nicht, aber wir werden das sehr eng begleiten. Sie haben diese Folie dargestellt mit Ihrem Kobalt-Projekt und ich hatte Sie auch dann nochmal gefragt, inwieweit Sie denn die Zivilgesellschaft, jetzt brauchen Sie nicht mehr aufschreiben, ich will keine Ahnung, inwieweit Sie die Zivilgesellschaft eingebunden haben, also auf dem Monitor war nichts dergleichen zu sehen und ich habe jetzt auch den Verdacht, dass das nicht im Konzept drin ist. Aber da habe ich doch eine salomonische Lösung. Sie verpflichten sich, Ihre Folie zu ändern und auch noch den Begriff Zivilgesellschaft hier reinzuschreiben und er wird sich dann persönlich darum kümmern, dass Sie hier im Kongo produktiv zusammenarbeiten. Ich denke, das ist schon ein ganz guter Ansatz. Sehr gut, das höre ich gern als Politiker. Ja. Meine Damen und Herren, es ist, glaube ich, bewusst geworden, dass wir mit in der Verantwortung sind. Wir lösen die kongolesischen Probleme nicht. Da ist der Kongo auch zu einem ganz großen Teil selbstverantwortlich. Aber wir müssen die Strukturen zerstören, die die Fehlentwicklungen im Kongo auch bedienen. Und da gehört das Thema Korruption definitiv dazu. Wenn wir uns also vorstellen, dass hier so Großunternehmen im Kongo tätig sind und die einfach kongolesisches Recht missachten, dann wird das toleriert, und zwar von der Regierung. Das heißt, hier ist eine Harmonie zwischen beiden, und das gilt es zu unterbrechen. Es ist in Deutschland doch ganz klar, wenn Sie in einen Laden gehen, da steht drauf Fehlerware, Sie gehen rein, kaufen 100 Smartphones und verkaufen die wieder, dann kommt der Staatsanwalt und sagt, Fehlerware verkaufen darfst du nicht. Ja? Du kriegst eine Anzeige. Wenn Sie aber in einen Laden gehen und hier Produkte kaufen, die unter Menschenrechtsverletzungen produziert worden sind, dann kümmert sich kein Mensch darum. Und das geht nicht. Ich glaube, dass das Menschenrechtsverletzen schlimmer zu bewerten ist als das Verkaufen von Hehlerware. Und deswegen stehen wir in der Verantwortung und müssen hier auch aktiv werden. Wir haben internationale Prozesse. Bei den Treaties ist angesprochen worden. Ja, meine Damen und Herren, da müssen Sie sich mal informieren. Weniger um das Binding Treaty, sondern wie sich die deutsche Regierung seit Jahren dagegen wehrt, dass dieses Gesetz auch vorangetrieben wird. Und das ist unverantwortlich. Unverantwortlich auch im Zusammenhang mit der Diskussion, wie ist eigentlich China am internationalen Markt tätig? Mit welcher moralischen Legitimation wollen wir denn zu den Chinesen hingehen und sagen, ja, macht ihr doch mal auch ein bisschen Menschenrecht. Ja? Wenn wir darauf verzichten, solche Prozesse international zu unterstützen, gerade von der Bundesrepublik Deutschland, die seit 2005 auf solchem Gebiet immer auf der Bremse steht. Davor war es ein bisschen anders, auch und nicht nur unter Rot-Grün, auch unter Helmut Kohl und vorher auch. Da haben die Deutschen wirklich auch versucht, internationale Entwicklungen positiv zu gestalten, im Bewusstsein, dass wir eine internationale Verantwortung haben. Und das ist uns abhanden gekommen. Und mit diesem Wort will ich mich nochmal recht herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch bedanken, für die angeregte Diskussion bei den Referenten. Es war spannend, interessant, wir bleiben im Kontakt. Und Ihnen wünsche ich nun einen guten Appetit. Ich glaube, das Essen wird serviert draußen. Oder Sie müssen es selber holen.